In der heutigen Episode Diversified Deals sprechen Paul und ich über IPOs, die durchgeführt wurden, die anstehen. Wir sprechen darüber, dass Blackstone Clarion gekauft hat. Wir sprechen darüber, dass US Steel zum Verkauf steht, und zwar nach Japan. Und es gibt endlich die Ankündigung, was mit Diversified Deals passiert. Viel Spaß!
Diversify. The Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify Deals. Paul, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Vorab unser Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Paul, ich glaube, so aktuell wie heute haben wir noch nie aufgenommen. Heute ist Freitag, der 30. Mai, und der Podcast geht heute auch noch online später.
Das machen wir natürlich, damit wir so aktuell wie möglich für euch berichten können. Absolut. Und weil gestern Feiertag war und wir vorher einfach so viel zu tun hatten, dass wir es nicht geschafft haben.
Und das ist absolut die ehrliche Antwort. Aber lass doch direkt keine Zeit verlieren und ins Bigger Picture reingehen. Paul, was hast du uns mitgebracht?
Genau, wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder über IPOs geredet. Ich glaube, es ist zumindest mal es wert, dass wir einmal checken, was eigentlich passiert ist bei den IPOs, über die wir immer sprechen.
Auf jeden Fall.
Genau, und deswegen CATL, wir hatten drüber gesprochen, Zweitlisting in Hongkong, der Batteriehersteller, der vor allen Dingen Tesla zuliefert. Genau, und wie ging es eigentlich, wie ging es voran, also nach dem Listing? Am ersten Tag ging es sehr gut, 15% bergauf, dann schrieb die Presse, wow, es funktioniert.
Richtig, genau, ist ja auch, es war, alle waren euphorisch und haben gesagt, was ein geiler IPO.
Genau, und dann passierte, was so oft passiert mit so einer Enthusiasmuswelle am Anfang, es wurde alles ein bisschen weniger, und inzwischen, also Stand heute, sind wir, glaube ich, 0,8% unter dem Ausgabepreis. Das heißt,
also plus ging erstmal bergab. Plus minus null, beziehungsweise ein bisschen leichtes, das Minus ist ein bisschen größer. Ja, spannend auf jeden Fall, immer nochmal wieder drauf zu schauen und vor allem auch nochmal mit einem, ja, vielleicht mal mit 2-3 Tagen dazwischen drauf zu schauen, denn die Berichte, die du gesprochen hast, die habe ich auch gelesen, dass komplett gefeiert wurde und wie gut es doch gelaufen ist.
Ja, klar, alle schauen am ersten Tag drauf, und ich, wie das so ist bei so IPOs, hast du natürlich auch Investoren in der Hinterhand, von denen du weißt, dass die am ersten Tag vielleicht schon mal ein Signal in den Markt senden, aka zuschlagen, und genau, und dann passiert das ja oft, dass es sich so ein bisschen auspendelt. Man muss jetzt aber fairerweise auch sagen, Batteriezulieferungsbranche ist jetzt gerade mit Anblick auf Zoll und Zollkrieg, wenn man davon so sprechen will, schon auch natürlich stark betroffen. Und deswegen ist das vielleicht nicht nur, liegt das nicht nur am Unternehmen oder an den, an CATL selbst, sondern das ist natürlich auch die Industrie drumherum, die jetzt gerade so ein bisschen schwierige Zeiten hat.
Ja, absolut. Absolut. Paul, gehen wir weiter. Und zwar hast du uns Circle mitgebracht. Circle, für alle Zuhörer und Zuhörer, die es nicht wissen, ist ein Stablecoin-Anbieter. Und die streben ein IPO an der New York Stock Exchange an. Paul, was ist daran so besonders?
Das Spannende ist, dass 60% der Aktien gar nicht vom Unternehmen ausgegeben werden, sondern aktuell noch den Gründern und Early VCs gehören. Das heißt, genau, da sitzt eine Gruppe von also den Gründern und wahrscheinlich engsten Supportern von Anfang an. Ich meine, das Unternehmen gibt es seit 2013, die kennen sich wahrscheinlich inzwischen ganz gut. Und der IPO ist natürlich ein Cash-Event für die. Genau, das so in der Struktur, dass wirklich Gründeranteile in dem Umfang auch ausgegeben werden bei einem IPO, beim Listing, vor allen Dingen auch noch am New York Stock Exchange, das haben wir das letzte Mal 2012 gesehen. Da war es Facebook und Mark Zuckerberg und see where that got him, wo er jetzt ist. Ja, genau.
Ja, das stimmt. Aber also kommen wir von dem einen Gründer Zuckerberg zum anderen eines Social Networks, das vor allem sein Geld mit sehr viel nackter Haut verdient, auch wenn es gerne auch verschwiegen wird, sondern es gesagt wird, es ist eine Plattform, wo Fans ihren Creator näher sein können. Rede ist natürlich von OnlyFans. Mhm. Und zwar hat sich, interessanter Sidefact, hat sich der CEO Leonid Radwinski sich zwischen 2021 und 2023 schlappe Milliarde an Dividenden ausgezahlt. Und man munkelt, dass das nächste Cash-Event kommen soll.
Genau. So ist es. Auch da geht es um die Frage IPO oder Verkauf. Beim Verkauf ist natürlich die Frage, wer kauft das? Da hattest du schon angesprochen, dass das sich...
Das fragt man sich auch nicht, wer das kauft. Also das auch bei dem Geschäftsmodell tatsächlich.
Genau, ja. Also mir fallen ein paar andere Social Networks ein, die durchaus Interesse hätten an so einem hochprofitablen Creator-Business. Ja. Mit dem Hintergrund, was da denn so created und consumed wird, ist so ein bisschen die Frage, ob das in die, wie sagt man so schön, Markenwelt von den anderen Social-Media-Plattformen so gut reinpasst.
Ich würde sagen, es ist ein klassischer Kauf für LinkedIn.
Passt perfekt. Ja. Ich sehe den Spillover auch schon. Vertical Video auf OnlyFans, dann direkt rüber in LinkedIn. Ja. Yes. Stell dir mal vor, dann kannst du auf OnlyFans dann deinen Lieblings-LinkedIn-Top-Voices folgen, die dann da einmal am Tag so ein Seminar geben oder so.
Ja, das wäre toll. Das wäre toll. Nee, aber Jetzt mal, wenn man sich überlegt, ich glaube, genau das ist auch der Knackpunkt, den du sagst. Also dadurch, dass dann mit dem Geschäftsmodell, also mit einfach sehr viel Geld mit nackter Haut verdient wird, ist so die Frage, Wer lässt sich drauf ein? Am nächsten, ja, muss man ja, also es ist Instagram sicherlich, es ist Meta, die da sicherlich vermutlich relativ weit vorne stehen würden. Ja.
Die auch das nötige Geld haben, muss man fairerweise sagen.
Das ist richtig, genau. Und ich meine, ja, wir hatten darüber gesprochen, Bewertung liegt bei 8 Milliarden, also du sagst, das nötige Geld müsste mitgebracht werden.
Genau. Und die 8 Milliarden Bewertung, ich finde die ehrlicherweise gar nicht so hoch. War überrascht. Weil ne, OnlyFans letztes Jahr, ich glaube 2023, die Zahlen haben wir, 6,6 Milliarden Umsatz gemacht hat mit solider Marge jenseits der 80%. Also die berühmte Geschichte, dass sie 30 Vollzeitmitarbeitende haben und damit diesen Umsatz erwirtschaften, haben wir, glaube ich, alle auch schon auf LinkedIn gelesen. Das heißt, genau, bei 6,6 Milliarden Umsatz, 80% Marge, da bleibt schon eine ganze Menge hängen. Da finde ich die Bewertung von 8 Milliarden jetzt gar nicht so hoch, vor allen Dingen, weil das Geschäft ja nicht sonderlich zyklisch ist. Also das wird wahrscheinlich, also wenn es einen Geschäftszweig gibt, der die letzten 2000 Jahre erprobt, stabil wirtschaftet, dann dieser. Und ich glaube, die Chancen, dass das jetzt irgendwie nächstes Jahr auf einmal vorbei sein könnte, sind relativ gering. Also
Vor allem, also wenn du es ja mal vergleichst, Kaufpreis damals von Instagram, das war 2010, meine ich. Ich erzähle jetzt nichts Falsches, war nur das Achtfache weniger, ne? Das war eine Milliarde. Und wenn du es dir überlegst, jetzt 15 Jahre später und dann also sehe ich das wie du für überraschend, die Bewertung. Aber sicherlich dann auch schön, um zu verkaufen.
Genau. Ein Schnäppchen, könnte man fast sagen.
Ja, vielleicht ist doch dann Morning Crunch, die zuschlagen, Paul.
Ja, genau. Ich frage nochmal unsere Investoren, ob wir da so ein paar Milliarden locker machen können.
Sehr gut. Gehen wir weiter, Paul. Und zwar zu einem Business, was man jetzt ehrlicherweise nicht so sehr auf dem Schirm hatte, beziehungsweise was die letzten Jahre vor allem unter Corona sehr gelitten hat. Und zwar das Thema Messeveranstalter. Und hier kauft Blackstone Clarion den Messeveranstalter. Was genau hast du uns dazu mitgebracht?
Genau, also was das Spannende daran ist, du sagst es schon, während der Corona-Pandemie war ziemlich Licht aus bei all den Messeveranstaltern. In den letzten 2-3 Jahren ging es aber wieder ziemlich gut bergauf. Auch das, was wir so aus der PE-Branche hören von Leuten, mit denen wir sprechen, sind diese Messeunternehmen natürlich wahnsinnig attraktiv, weil die Leute suchen den persönlichen Austausch, also die Anmeldungen für Messen, gerade die Clarion veranstaltet, rund um Gaming, rund um Cybersecurity und Co. Da ist ein Riesenbedarf und das ist natürlich ein tolles Signal für Private Equity, vor allen Dingen, weil die Events so wahnsinnig planbar sind. Du weißt genau, du weißt, welche Messen stattfinden, du hast teilweise Verträge über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, ein sehr planbares Geschäft mit stetigem Cashflow und genau das ist, glaube ich, das, was Blackstone sich da anschaut, warum sie bereit sind, da statt 2 Milliarden zu zahlen.
Ja, vor allem, wenn man sich anguckt, es war jetzt ja auch relativ beliebt, das Unternehmen. Also es gab andere potenzielle Käufer mit Namen, die jetzt auch nicht ganz so klein sind in der PE-Welt. Also wir sprechen über KKR, CVC, Ardian, Hinaus, PAI Partners, haben Interesse signalisiert und Multiple liegt bei rund 12 Mal vom EBITDA. Jetzt im Vergleich, jetzt haben wir, können wir den Vergleich zu OnlyFans ziehen, doch sehr hoch dann im Vergleich.
Yes, genau, wollte ich gerade sagen. Also ich weiß tatsächlich, nur weil hier steht, Insider signalisieren das Interesse. Ich weiß von einem von den PEs, die wir da gerade gelistet haben, dass sie den Case auch intern gerechnet haben. Mhm. Das heißt, die waren schon weiter als nur signalisieren von Interesse. Da haben ein paar Analysts Sonderstunden geschoben, um dann am Ende die Info zu kriegen. Thanks, but machen wir doch nicht.
Genau. Hast du umsonst also das, die Patagonia im besten Fall geschwitzt?
Ja, genau, so ist es. Das ist tough life als PE.
Analyst. Ja, aber so ist das nun mal.
Ja, genau. Deswegen, also Multiple von 12, das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage. Das sind eigentlich eher Multiples, die du im Softwarebereich vielleicht zahlst. Genau, Softwarebereich geht's ja hoch, SaaS geht hoch bis 30er Multiples, das ist es noch nicht. Medien, wo wir jetzt aktiv sind, zahlst du also alles zwischen 4 und 12 vielleicht. Das heißt, das wäre dann schon das obere Ende. Genau, und dann FMCG, also Fast Moving Consumer Goods und so, da sind die Multiples normalerweise deutlich geringer, weil die Margen geringer sind und die Risiken immer relativ hoch sind. Das heißt, 12 ist da schon ein ordentliches Multiple. Kann man schon
das,
so sagen.
Das sehe ich auch. Vor allem auch wie gesagt, für ein Geschäftsfeld, was ja auch einfach sehr, oder beziehungsweise was in der Vergangenheit sehr volatil war, was auch den äußeren Umständen geschuldet war. Und ich meine, das Risiko ist ja immer nicht komplett ausgeschlossen, dass sowas nochmal passiert. Und dann gibt es auf einmal wieder keine Messen mehr. Aber das hoffen wir alles nicht und hoffen natürlich, dass
nur das Beste.
Nur alles Gute und toi toi toi.
Good luck.
So sieht's aus, Paul. Dann lass uns in den Deep Dive rein. Es wird endlich, weil wir haben, die Zuhörer vermissen es wahrscheinlich, dass wir noch gar nicht über politische Themen am Anfang gesprochen haben.
Ja.
Das machen wir jetzt.
Das machen wir jetzt. Und zwar, weil es so skurril und sonderbar ist, dass man drüber sprechen muss und so groß, dass man es sich nicht erlauben kann, nicht drüber zu sprechen. Es geht um US Steel, die Übernahme. Vielleicht ein kurzer Recap, das ist ein Deal, den gibt es jetzt, also gefühlt schon anderthalb Jahre, realistisch seit einem Jahr, also gibt es die konkreten Zahlen. Es geht darum, dass der japanische Stahlproduzent Nippon Steel das US-Schwergewicht US Steel übernehmen will. Okay. Und das Ganze ist natürlich sehr politisch, weil, wir haben drüber gesprochen, Hendrik, es ist wirklich so ein Symbol für den amerikanischen Kapitalismus, US Steel. 1901 gegründet, JP Morgan saß mit am Tisch, als das Unternehmen gegründet wurde. Es war zeitweise das größte Unternehmen der ganzen, also der Welt, 1901 in den frühen 20. Jahrhundert. Und jetzt einfach mal so nach Japan verkaufen, fanden viele Amerikaner gar nicht so toll.
Ich finde es interessant, wenn man sich da nochmal ins Gedächtnis ruft, unter welchem Präsidenten das jetzt gerade passiert und welche Werte doch dieser Präsident vertritt, wenn er denn welche vertritt. Stichwort haben wir ja auch, dass das Thema, wenn dann 300 Millionen Dollar Jumbojet aus Katar geschenkt wird, dass der dann doch Platz findet. Dieser Präsident, wir reden natürlich über Donald Trump, eigentlich sagt America first. Und es gibt Zölle, dass jetzt die amerikanische Wirtschaft gestärkt wird und dann kommt ein japanisches Stahlunternehmen und kauft eigentlich das Symbol des amerikanischen Kapitalismus.
Genau. Und Donald Trump ist auf einmal, also er hat sich früher immer wieder gegen diesen Deal ausgesprochen, übrigens auch genauso wie Joe Biden. Aha. Da waren sie sich, in wenigen Themen waren sie sich einig, das war mal ein Thema, wo sie beide sagen konnten, no way. Ja, und jetzt steht er da und gestern, also wir zeichnen ja auf am Freitag, dem 30. Gestern am 29. war er in Pittsburgh, in Pennsylvania und hat auf Rallies erzählt, wie toll das doch wäre, mit den Japanern zu kooperieren. Ich erspare euch jetzt die Erklärung, die er gegeben hat, was japanische Unternehmen so toll macht. Da ist auf einmal ganz ins Schwärmen gekommen, genau. Und dahinter steht natürlich, dass er einen Deal sieht. Ich glaube, das ist das Spannende.
Wie genau sieht der Deal denn aus, Paul? Was zwitschern die Vögel aus Washington?
Genau, die Vögel aus Washington zwitschern. Es geht einmal um Cash, also um 15 Milliarden Übernahme. Wobei da die Frage ist, was genau Übernahme bedeutet. Also ob das nur Anteile sind, ob das Stimmanteile sind. Also da gibt es noch einiges auszudiskutieren. Und es geht eben auch um ein Investitionspaket. Und ich glaube, das ist das, wo der Deal für Trump liegt. Es hieß mal, Nippon Steel würde 2,7 Milliarden investieren eben in den Ausbau, in die Erneuerung von diesen Stahl, Factories, also Produktionsstätten in den USA. Aus den 2,7 sind jetzt 11 Milliarden geworden. Mhm. Das ist schon ein kleiner Top-Up. Einmal OnlyFans on top.
Genau. quasi einmal OnlyFans für die Stahlindustrie on top.
Genau.
Das finde ich gut. Nee, es ist aber, es ist zum einen, deswegen finde ich super, dass du den Deal mitgebracht hast, so, interessant jetzt auch zu sehen oder spannend vor allem, wie weit sich die USA dann sozusagen Schlüsselindustrien, also quasi ausländische Investoren für Schlüsselindustrien, wofür ja die USA auch Europa ganz, ganz, ganz oft kritisiert, dass in Europa aus China investiert wird, dass sich die USA da jetzt öffnet und mit Japan quasi einen chinesischen Nachbarn sozusagen ins Land holt und es ist ja nun mal, also man muss man einfach sagen, es ist eine Schlüsselindustrie dort. Ja,
absolut. Absolut. Und ich glaube, das ist dann die spannende Komponente. Ja, das ist eine Signalwirkung natürlich auch an andere Schlüsselindustrien in den USA, wobei ich mir jetzt nicht, also nur weil dieser Deal jetzt eventuell durchgeht, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass alle anderen Deals in Schlüsselindustrien jetzt auch genauso dadurch rutschen. Es ist wie immer eine Frage von, wofür steht Donald Trump und was ist ihm wichtig? Genau, aber klar, für alles Richtung Halbleiterindustrie ist das natürlich ein spannendes Signal, wenn das jetzt tatsächlich so durchgehen sollte.
Auf jeden Fall und wir werden euch auf dem Laufenden halten, so wie wir es heute am Anfang der Folge gemacht haben. Das werden wir mal wieder aufgreifen, worüber wir gesprochen haben. Was wir jetzt auch mal wieder aufgreifen, ist die Ankündigung, die wir jetzt die letzten 2-3 Male gemacht haben, Paul. Genau. Welche News haben wir zu verkünden?
Wir bauen den Podcast aus. Wir haben euer Feedback gehört. Einige von euch haben uns geschrieben, dass ihr gerne mehr Tiefe auch nochmal in den Deals hättet, dass wir uns mehr Zeit nehmen, uns die Zahlen im Detail anzuschauen und uns sie aufzubereiten und dass wir auch nochmal in die Branchen reinhören. Das heißt, dass wir uns die Stimmen aus der PE-Welt, aus der Private-Credit-Welt und aus eben vielleicht auch sogar aus unternehmensnahen Kontexten, wenn es um Verkäufe geht, dass wir diese Stimmen reinholen. Das versuchen wir ab jetzt und werden dafür ein bisschen länger. Ich glaube, das kompensieren wir dann durch Tiefe und vielleicht etwas kürzere Einführung, sagen wir mal so, ab dem 13.06. gibt es dann das neue Format.
Genau, wir halten uns offen, also eventuell machen wir es quasi, in der nächsten Woche wird es keine Folge geben. Das Ganze wird folgendermaßen laufen, es wird nicht mehr unter dem Podcast Diversify quasi von Now laufen, sondern der Podcast zieht sozusagen um. Wir werden euch darüber aber auch genauestens informieren und worauf ich mich sehr freue, ist, dass wir jetzt mit deutlich mehr Kapazität im redaktionellen Team von Morning Crunch die ganzen Deals aufarbeiten können, um euch dann zusätzlich zu unseren einfach die Zahlen noch zur Hand zu haben, Stimmen dazu zu haben von, ich sag mal, echten Experten in dem Bereich hoffen, euch da einen tollen, neuen, weiterentwickelten Podcast liefern zu können.
So ist es, absolut. Und wenn ihr doch noch Feedback habt, Ideen habt, jetzt ist der beste Zeitpunkt, weil wir jetzt am Drawing Board stehen sozusagen und alles finalisieren. Das heißt, wenn ihr noch Ideen habt, schreibt uns entweder auf LinkedIn oder per E-Mail an hendrik@investnow.com oder pos@morningcrunch.de.
Point of sale@morningcrunch.de.
Genau, so ist es.
Sehr gut. Also Paul, ich freue mich drauf. Es macht immer sehr viel Spaß und ich freue mich darauf, dass wir es weiter ausbauen können und mehr
so ist es.
Noch mehr Mehrwert liefern dürfen.
So ist es. Das, ich freue mich drauf, genau. Also es wird gut, wird auf jeden Fall nochmal mehr Tiefe geben. Und ich glaube, gerade in dieser Private Equity, Private Credit Welt gibt es ja in Deutschland noch nicht so viele Medienformate. Da sind wir dann, glaube ich, ganz vorne mit dabei.
So soll es sein. In diesem Sinne, glaube ich, das ist ein gutes Schlusswort. Paul, lieben Dank für deine Zeit, deine Insights. Und dann tatsächlich ganz tagesaktuell allen einen schönen Freitag und tolles Wochenende.
Auch von mir. Auf Wiedersehen.
Ciao.